Also egal, wenn es darauf rausläuft, dass keiner mehr Fragen hat.
Oh, ich habe noch
Ja, okay.
Eine. Du hast ja vorhin die Lesart zitiert, die in den ersten Kapiteln, die jetzt heute am Thema waren, einiges verpasst an Kritik, weil sie erst da einsetzt, wo es Arbeiter und Kapitalist gibt und der eine sich an der Arbeit des anderen bereichert. Daneben gibt es jetzt seit 20 Jahren eine Art und Weise, den Marx zu lesen, die sehr viel Wert aufs Fetischkapitel legt und also sich schon aufs erste Kapitel stürzt. Dabei aber, ich weiß nicht, ob ich es so richtig charakterisieren kann, ich habe auch nicht viel gelesen, ich habe jetzt gehofft, du kannst so ein bisschen einfach ein paar allgemeine Sätze zu dieser Art der Auffassung mal sagen. Ich denke, es geht ja irgendwie darum, den Wert als ein allgemeines Hirngespinst sich zu denken, als große Ideologie, der alle anhängen und die deswegen so einen gesellschaftlichen Zusammenhang schafft, der, weil über den Wert vermittelt, irgendwie ziemlich eigentlich unhaltbar, kostenhaft ist und auch kritisiert gehört. Also so in die Richtung kenne ich Leute, die das Markt, den Marx wieder interessant finden, sich auch absetzen wollen von den alten Marx-Lesern, die du jetzt kurz angesprochen hast. Und ich weiß nicht, ob man das in ein paar Sätzen abhandeln kann.
Ich mache mal einen Versuch und mache mal einen Versuch, es gleich, sagen wir, auf die beste vorstellbare Weise zu nehmen. Also nicht das Ding gleich nach den größten philosophischen Abseitigkeiten aufzufassen, die in dem Sektor und in dem Milieu von Krisis und solchen neue Kapitallektüre und so weiter gibt. Rationell genommen ist das, was der Marx in diesem ersten Kapitel mit dem Fetischcharakter der Ware anspricht, ist eigentlich schon, also rationell genommen ist das schon behandelt in dem heutigen Abend. Die Ware ist eine vergegenständlichte Form von einem gesellschaftlichen Verhältnis der Arbeitenden. Im Sinn von, ja, in dieser Gesellschaft arbeiten die Leute füreinander, jeder produziert für gesellschaftliches Bedürfnis. Es findet aber nicht als gesellschaftliche Produktion statt, als geplante Herstellung dessen, was gebraucht wird, sondern es findet statt als ein Produzieren für den Markt. Und dadurch kriegen, für dieses Produzieren für den Markt, dadurch kriegen die Produkte eine gesellschaftliche, dingliche Eigenschaft. Sie haben einen Wert. Ausgedrückt in einem Verhältnis zu Geld. Sie haben eine gesellschaftliche Eigenschaft, die nicht in ihrem Gebrauchswert aufgeht, die nicht zusammenfällt mit den Eigenschaften des hergestellten Dings, die aber eine dingliche Eigenschaft ist, die vom Individuum, das die Arbeit macht, abgetrennt wird, abtrennbar ist, mit ihm auch gar nichts mehr zu tun hat, wenn das Ding einmal auf dem Markt ist. Es kann vom einen zum zweiten, zum dritten weitergegeben werden. Das Verhältnis des Arbeitenden zum Produkt und das Verhältnis des Arbeitenden zu den Bedürfnissen derer, die er bedient, ist längst ausgelöscht. Das existiert alles als Produkt und zwar seine gesellschaftliche Eigenschaft existiert als sein Tauschwert, als die Größe, in der, ja, die Größe dessen, den Geldwert, den man dafür kriegt. So, dieses nennt Marx Verdinglichung. Oder da sagt er, die gesellschaftlichen Verhältnisse der Produzenten erscheinen ihnen in dieser Gesellschaft als das, was sie sind, nämlich als Verhältnisse von Dingen. Ja, lustig. Er sagt, sie erscheinen etwas, was eigentlich eine Sache ist zwischen den Leuten, dass sie abreden könnten, Verabredungen treffen könnten, wo sie was ausmachen müssten. Das erscheint ihnen nicht verkehrt im Sinn von so wär's nicht, sondern es erscheint ihnen als das, was es ist. Nämlich ihre gesellschaftliche Beziehung, ihr Verhältnis zur Arbeitsteilung, ihre Stellung in der Arbeitsteilung, existiert für sie als der Wert ihrer Produkte. Als Verhältnis von Dingen. Von Dingen, die ihre Eigengesetzlichkeit haben, die den Menschen gegenüber ja, ihren Wert verändern, ohne dass die Leute was dafür getan haben. Einer stellt was her und heute ist es noch gefragt und gewünscht und er kriegt dann Lebensunterhalt draus. Und morgen stellt er dasselbe her und er stellt fest, kein Mensch kauft ihm sein Ding mehr ab. Das sagt der Marx eben, ja, die Menschen, anstatt ihre gesellschaftlichen Verhältnisse zu beherrschen, werden durch die gesellschaftlichen Verhältnisse beherrscht. Sie stehen unter den Dingen, die sie selber herstellen. So, das ist der Fetischcharakter der Ware, vernünftig aufgefasst. Und da muss man erst mal sagen, gegen das ist nichts einzuwenden, das ist eine Konklusion, die kann man ruhig ziehen. Aber sie ist eigentlich eine abstrakte Lehre aus einem viel konkreteren Stoff. Und im Grund interessiert mich der konkrete Stoff viel mehr als die abstrakte philosophische Lehre. Die abstrakte philosophische Lehre, die daraus gezogen wird, im Fetischkapitel, heißt, der Mensch ist nicht der Herr seiner Umstände. Naja, das kann man nicht bestreiten, da hat er schon recht. Aber ist nicht der Herr seiner Umstände, was er natürlich sein sollte. Aber ist das interessanter als das, welche Rolle die Arbeit in dieser Form des Reichtums spielt? Reicht es überhaupt heran an die Auskünfte, die ich jetzt so mit diesen paar Zitaten schon habe geben können? Es ist wie, man begnügt sich, nachdem er ganz konkret was Bedeutendes erläutert hat, begnügt man sich in kritischer Absicht mit einer viel dünneren Botschaft. Die dünnere Botschaft eben, hier sind die gesellschaftlichen Beziehungen unbeherrscht von den Menschen, die ihnen unterstehen. Nichts dagegen, dass das nicht stimmen würde. Aber es ist wie, man zieht einen Schluss aus einem reichen Stoff, der dann eine ganz dünne kritische Botschaft sein soll. Und deswegen meine ich, das Fetischkapitel soll man ruhig sich klar machen. Ja, das ist diese Lektion. Die Menschen beherrschen ihre Verhältnisse nicht. Sondern stellen sich zu unbeherrschten Verhältnissen instrumentell. Sie benutzen die verobjektivierten gesellschaftlichen Institutionen, Ware, Geld, Kapital, Zins, sie benutzen sie. Aber sie wissen gar nicht, was sie da benutzen und sie haben das nicht im Griff, was sie benutzen. Ja, lässt sich gut sagen. Aber es ist nicht so, dass das die Quintessenz der Einsichten aus dem ersten Kapitel wäre.
Und du hast jetzt immer argumentiert, da gibt es doch relativ viel Bedeutsameres vorher. Und,
ökonomischen Stoff. Und das andere ist ökonomischer Stoff. Und das Ding ist mehr, das gehört in das Feld der Subjekttheorie.
Ja, dass es ökonomisch ist, macht ja die Kritik nicht aus. Ich würde sagen, dass, warum ich das für relativ interessanter halte, ist eben die paar Argumente, die jetzt heute Abend schon gefallen sind, zum Verhältnis des Reichtums im Kapitalismus zur Arbeit, zu denen, die die Arbeit machen müssen und zu den Bedürfnissen, die damit befriedigt werden. Also da gibt es einen realen Schaden, da gibt es Geschädigte jeden Tag. Und das im Verhältnis gesetzt zu dem ganz Abstrakten, der Mensch ist nicht Herr seiner Umstände. Da ist irgendwie die Gewichtung verkehrt.
Ja, das ist die Gewichtung ist, man zieht einen abstrakten Schluss auf die Ebene der Subjektivität überhaupt. Und vorher hat man viel Bestimmteres zu sagen gehabt über eben die Rolle der Arbeit und die Rolle des Bedürfnisses. Und da muss man immer noch sagen, um das geht es doch schließlich beim Wirtschaften. Das ist doch schließlich der ganze Aufwand der Gesellschaft und wie verhält sich der zum Ertrag, den die Menschen davon haben?
Ja. Ich habe auch noch eine Frage zu diesem Zitat, das letzte Zitat in dem Teil 1, dieser Brief. Der hat eigentlich ja zwei Teile. Der eine ist, dass der sagt, gegen wen er sich wendet, dass er sagt, da gibt es ein Geschwätz, das hält er für unnötig. Das Geschwätz über die Notwendigkeit, den Wertbegriff zu beweisen. Und die Auskunft, die danach kommt, die verstehe ich so, dass der sagt, dass das Geld, das die Produzenten am Markt erlösen, ein Urteil über die gesellschaftliche Arbeitsteilung sprechen, also erstmal den Produzenten bescheinigt, inwiefern ihre Arbeit für die Gesellschaft brauchbar war und dadurch für sie brauchbar war. Und insofern beherrscht das Geld auch oder diktiert das Geld eigentlich der Gesellschaft und den Produzenten. jetzt bin ich raus. Also das Geld tut, das bestimmt erstens, welche Proportionen von Arbeit, wie viel von welcher Arbeit notwendig war, und zweitens bestätigt es den Produzenten, inwieweit das, was sie geleistet haben, nützlich war. So verstehe ich das, die Ausführung von dem.
Das reicht noch nicht. Die Ausführung ist schon noch weiter. Der Gedanke, der Marx vergleicht da, der sagt, in jeder Gesellschaft der Welt gibt es eine Vielfalt von Bedürfnissen, und die Vielfalt von Bedürfnissen braucht eine Vielfalt von Arbeiten und eine quantitative Verteilung der Arbeiten auf die verschiedenen Segmente der Bedürfnisse.
Gut, das ist das, wo er sagt, das ist in jeder Gesellschaft so. Und was ist die besondere Form, wie es in der
Gesellschaft... Und in dieser Gesellschaft findet das alles über den Austausch von Privatarbeiten statt. Dann aber ist das, wie viel man für das einzelne Produkt kriegt, der Tauschwert des Produkts, das ist dann die Weise, über die sich die Proportionalität der Produktionssphären herstellt.
Ja, die Proportionalität und dann, also ich weiß nicht, ob es steht nicht direkt drin, aber ich meine, du hast vorhin auch davon gesprochen, das hat dann eben auch die Konsequenz, dass das Geld, was die Produzenten mit ihrer Arbeit verdienen, dass das ihnen bescheinigt, wie erfolgreich sie waren oder wie nützlich ihre Arbeit für sie, als wie nützlich sich die Arbeit für sie erwiesen hat. Ja. Jetzt kommt die Frage eigentlich erst. Ich verstehe überhaupt nicht, wie diese methodische Vorbemerkung, also dieses so ein Quatsch, dass man immer den Wert, dass immer darüber geschwätzt wird, den Wertbegriff zu beweisen, was das, wie sich das verhält zu der zweiten Auskunft. Also ich will gar nicht sagen, die ist, ich finde die interessant, aber ich verstehe das Verhältnis nicht. In gewisser Weise ist da ja eigentlich ein umgedrehter Zusammenhang bewiesen, oder sage ich jetzt mal, oder gezeigt, von der Arbeit und dem Wert, also dem Geld, das eben über die Arbeit herrscht. Und andererseits ist das so gar nicht so sehr die Betonung, sondern die Betonung, oder das, was er ja lange ausführt, ist eigentlich der Vergleich mit, in jeder Gesellschaft gibt es eine Arbeitsteilung, und dann sagt er, und im Kapitalismus stellt sich die Arbeitsteilung vermittelt über das Verdienen von Geld am Markt heraus. Verstehe nicht so richtig, was das zu tun hat. Inwiefern das klingt ja so,
als würde
das eine Kritik sein von diesen Leuten, die da schwätzen.
Ja, die Kritik hat ungefähr den Ton. Es gibt welche, die sagen, man müsste, der Marx solle mal den Wertbegriff beweisen. Und das soll heißen, er soll mal beweisen, dass der Tauschwert der Ausdruck der Wertsubstanz, nämlich der notwendigen Arbeit ist. Er soll mal beweisen, dass in den Waren, dass der Tauschwert der Waren sich nach der notwendigen Arbeit richtet. Das ist die Vorstellung, die Kritiker an ihn herantragen. Und was sagt er eigentlich drauf? Er sagt drauf, das ist doch absurd, das braucht man doch nicht beweisen. Das findet doch jeden Tag als Austausch statt. Was wird denn getauscht? Arbeitsprodukte. Also, und das macht er, da macht er sich's leicht, da sagt er, ich brauche doch gar nicht beweisen, dass Arbeitsprodukte getauscht werden. In jeder Gesellschaft muss gearbeitet werden, damit gelebt wird. In jeder Gesellschaft findet also eine Verteilung der Arbeit auf die Sphären statt. In dieser Gesellschaft findet diese Verteilung vermittelst des Tauschwerts statt. Nämlich als Konkurrenz von Privatproduzenten um die Kaufkraft am Markt. Sein Konter ist nicht, ich beweise es dir jetzt mal, sondern seine Erwiderung ist, das braucht man doch nicht beweisen. Das findet doch in jeder Gesellschaft statt, dass die Arbeiten auf bestimmte, also dass die gesellschaftliche Gesamtarbeit auf die verschiedenen Arbeitsarten in der verschiedenen nötigen Quantität verteilt werden. Und diese Verteilung, sagt er, na, die findet in dieser Gesellschaft halt über das statt, dass die Produzenten drum konkurrieren, wie viel sie für ihre Produkte kriegen, und dass sie immer versuchen, dem Markt ein Angebot zu machen, bei dem sie auch anständig verdienen. Dadurch stellt sich in dieser Gesellschaft die Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit auf die verschiedenen Sektoren des Arbeitens her. Also er sagt nicht, okay, ich mache mir jetzt das, ich beweise das jetzt, sondern er sagt, das braucht man doch nicht beweisen. denn das findet doch laufend statt als, ja, als, also die Verteilung der Arbeiten auf die Segmente findet statt als Konkurrenz der Produzenten um den Zuspruch der Kunden.
Ja, und da muss man sagen, das ist nicht nur, also nicht nur in der Form, dass man sagt, das braucht man nicht beweisen und das findet doch so statt. Damit kann man ja auch sagen, ist ja auch der Beweis geliefert. Er sagt ja, es ist die allergrößte Selbstverständlichkeit, der Reichtum jeder Gesellschaft kommt zustande durch Arbeit und nichts anderes. Weil Arbeit braucht es für alles, um nützliche Dinge herzustellen. Also, und dann sind verschiedene Quantitäten. Ist das, was immer von den Volkswirtschaftslehrern und so abgestritten wird, das ist ein gemeinsames Drittes gäbe, eine Vergleichsgröße, die in der Arbeit liegt, wo die immer sagen, nein, wo hast du denn das überhaupt her? Ist der Gedanke, nein, das ist die größte Selbstverständlichkeit, weil Reichtum an materiellen Dingen kann man überhaupt nicht anders herstellen als mit Arbeit. Und der einzige Unterschied, den es gibt, ist derjenige, wie die besonderen Formen in der Gesellschaft sind. Und da ist es in der kapitalistischen so, dass die Arbeit als Tauschwert da ist.
Und wie war es früher? Wie war es in der feudalistischen Zeit? Arbeit war nicht als Tauschwert da?
Richtig, das war nebeneinander, ja, da gab es zum Teil gab es ja schon.
Ich wollte mal fragen, ja, wie war es jetzt 100 Jahre oder 200 Jahre vor Marx? Da haben da wurden doch auch Ware hergestellt.
Da gab es nebeneinander. Zum Teil gab es die Kaufleute und die Waren, da waren die Produkte Waren, zum Teil waren sie auch schon Waren vor dem Kapitalismus. Auch die Römer hatten Waren. Aber kein Kapitalismus.
Außer, dass die Römer die Sklaven hatten.
Egal, es war jetzt bloß, die Ware ist älter als der Kapitalismus. Trotzdem ist die Ware die Elementar.
Wenn man ja das ganze Kapital liest, versteht das man zum Schluss, wo der Unterschied liegt, die Ware im Kapitalismus, also zwischen der Ware im Kapitalismus und der Ware im Feudalismus oder vor dem Feudalismus.
Das ist nicht schwer zu verstehen. Das versteht man dann schon. Aber ich wollte jetzt noch mal was anderes sagen, bloß da mit dem Gedanken im Feudalismus, wie war es da? Ja, abgesehen von einem Teil des gesellschaftlichen Produkts, das wirklich auch damals schon als Ware verkauft und gekauft worden ist, auf Märkten und so weiter, Nürnberger Tant geht in alle Land, so Zeug, das gibt es ja. Neben dem ist ein großer Teil des gesellschaftlichen Reichtums wirklich von den Bauern produziert und selber verzehrt worden. Und von den Bauern produziert und von den Grundherren einfach angeeignet worden. Nicht durch Tausch, sondern durch Wegnehmen. Da merkt man, es geht auch so. Ja. Es gibt auch noch andere Formen der Verteilung des Produkts als den Warentausch. Die haben das denen einfach weggenommen. Und dann haben sie den nächsthöheren Adeligen wieder was abgeben müssen. Und der musste dann dem König und dem Kaiser was abgeben. Und alles das ist nicht über Tausch gelaufen. Also das war jetzt bloß ein Hinweis drauf, damit man sich nicht denkt, ist doch eh klar, was denn sonst waren. Nein, so selbstverständlich ist es nicht. Historisch ist nicht der Reichtum immer in Warenform aufgetreten. Das ist schon eine Besonderheit.
Aber ja, die Abgaben haben wir doch jetzt nur genauso. Also da.
Ja, und soweit es heute Steuern gibt, sind die ja auch kein Tausch. Also da haben wir das auch. Klar, die werden jetzt von vornherein in Geld erhoben, sind also... Da muss man also vorher schon einen erfolgreichen Tausch hinter sich gebracht haben. Aber was da an den Staat wandert, ist kein Tausch, sondern das ist hoheitliches Abnehmen.
Kann man sagen, dass im Kapitalismus ist der Ware ein Geldwert immanent? Ist das korrekt, wenn ich das so ausdrücke?
Es gibt den Ausdruck und das kann man ruhig sagen. Es ist halt der Wert. Der Wert ist, ja, aber was heißt da immanent? Das ist ein total heikler Ausdruck, weil es ist ja die Frage, einerseits, was wird im Austausch anerkannt? Im Austausch wird die Leistung des Produzenten mit dem Geld, mit dem sie bewertet wird, als gesellschaftlich notwendige Arbeit anerkannt. Insofern ist es eine Eigenschaft des Produkts, was da anerkannt wird, ja? In dem steckt Arbeit, das wird anerkannt. Insofern steckt die Arbeit drin. insofern, als es eine gesellschaftliche Eigenschaft ist, also die Frage, wie viel Arbeit steckt denn gesellschaftlich durchschnittlich notwendig wirklich drin, ist es wieder gar keine Eigenschaft des Dings, weil das lässt sich an dem einzelnen Ding überhaupt nicht entscheiden. Es entscheidet sich überhaupt erst am Markt darüber, dass man es eben erfolgreich verkauft, also dass man ein Verhältnis zu anderer Ware oder zu Geld eben, dass die Ware ein Verhältnis zu anderer Ware hat. Insofern steckt es gar nicht drin, sondern ist ein Verhältnis, das eben ist ein äußerliches Verhältnis der einen Ware zur anderen. Insofern ist dieses mit ist immanent, ist so ein Ding, da kommt es mehr drauf.
Da bin ich auch nicht so sicher, darum frage ich. Ja. Also Ware ist dann ein Gut, solange Ware, wie es einen Tauschwert hat.
Ja.
Ansonsten ist es keine Ware, es ist nur ein Gut, ein Ding, ein Gegenstand.
Das macht Ware eben aus. Ein Gegenstand, der einen Tauschwert hat. Und wenn die Ware gekauft ist und dann daheim verzehrt wird oder verbraucht wird, wenn die Waschmaschine in der Küche steht und ihren Dienst tut, dann ist sie natürlich für den Menschen, der sie benutzt, keine Ware mehr, sondern nur noch Gebrauchswert. Nur noch nützliches Ding. Aber herangekommen ist er bloß über die Anerkennung des Warencharakters dieser Sache. Also er musste schon das Geld hinlegen, das dafür verlangt wird. Er musste ihren Wert realisieren, sonst wird sie für ihn nie zum Gebrauchswert. Gut, dann machen wir jetzt mal Schluss. Das ist der Aufruf, wer sich aufraffen will, geht in den Arbeitskreis, lest das Kapital, aber bringt Geduld und Sitzfleisch mit. Das ist nichts, wo man reinschnuppert. Das muss man ernst nehmen, sonst ist es auch unbefriedigend. Also sonst kommt auch nicht viel raus.